schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin Olga Wolzschuh, ihr kennt mich, einige kennen mich hier. Ich bin im Vorstand des Kunstvereins Kassel und ich habe im Namen des Kunstvereins Kassel, Kasseler Kunstvereins, habe ich die drei KünstlerInnen eingeladen, hier auszustellen. Einmal Felix Kultau, Malte Zensis und Laura Schawelka. Jörg Kultau, Jörg Kaut ist Medien- und Kultursoziologe und arbeitet an der Uni Gießen und wird heute den Artist Talk machen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite hier im Kassler Kunstverein. Schön, dass Sie sich so zahlreich eingefunden haben. Ich versuche leise zu sprechen, beziehungsweise herauszufinden, wie laut ich sprechen muss. Damit das mit dem Mikrofon funktioniert. Ja, wir haben uns gedacht, dass ich ein paar einzelne Bemerkungen etwas tiefer in die einzelnen Werke der Künstlerinnen und der Künstler eintauchen. Die werden sozusagen selbst an denen ihre Arbeit präsentieren. Wir werden dann aber auch über die Ausstellung im Kassler Kunstverein sprechen und über alle möglichen Anschlussfragen, die sich dann während der Diskussion so ergeben. Und Sie sind natürlich anschließend herzlich eingeladen, auch oder vielleicht auch schon währenddessen, würde ich sagen, wenn Sie es dagegen habt, sich an der Diskussion hier zu beteiligen oder Fragen zu stellen, um zu sehen, da einfach, wie wir vorankommen. Anfangen möchte ich vielleicht mit einer Bemerkung zum Titel dieser Veranstaltung, Unlustprinzip. Man kann zunächst sicherlich sagen, ohne weitere Nachforschungen anzustellen, dass die Unlust zunächst einmal Lust voraussetzt, dass es also um Spannungszusammenhang geht, von Lust und Unlust, und man diesen Spannungszusammenhang sicherlich im Alltagsleben in ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft beobachten kann. Und es gibt ein sehr schönes kleines Büchlein, das gleich sympathisch stehen könnte für diese Ausstellung. Und der Autor dieses Büchleins ist kein geringer als Sigmund Freud, der 1930 eine Publikation vorgelegt hat mit dem Titel Das Unbehagen in der Kultur. Und da ist die Ausgangsthese zunächst die, dass der Mensch als Lustwesen sozusagen in seiner Eigentlichkeit ja bestimmt ist, und wenn er dann irgendwann einmal unvermeidlicherweise auf die Welt kommt, also der Urzustand, von dem Freud ausgeht, ist sozusagen der Embryo. Er benutzt ja den Begriff des Ozeanischen, der Embryo schwimmt in der Gebärmutter und ist sozusagen grenzenlos trieborientiert und glücklich als ein solches Wesen. Und irgendwann ist aber damit natürlich Schluss, unvermeidlicherweise. Er kommt auf die Welt. Und dann beginnt sozusagen das Drama der Kultur, wenn man so will. Die Soziologie argumentiert in ganz ähnliche Richtungen, wenn sie zum Beispiel, um ein Wort von Dahrendorf zu benutzen, von der ärgerlichen Tatsache der Gesellschaft spricht. Kann man sich die Frage stellen, warum ist die Gesellschaft ärgerlich? Na, sie ist es, weil unter anderem sie uns mit Rollenerwartungen konfrontiert, mit Identitätskonzepten, mit Werten, mit Normen auch jenseits von Rollenvorstellungen. Sie ist sozusagen eine ärgerliche Tatsache, ein Widerstand, und wahrscheinlich ein Widerstand, das kann man zumindest im Alltagsleben, denke ich, ganz gut beobachten, aber auch in der Kunst, der sich nicht aufheben lässt, sondern an dem man immer wieder aufs Neue arbeiten muss. Und diese Arbeit, die sich zwischen Lust und Unlust bewegt, der kann man natürlich jetzt ganz auf unterschiedliche Weise begegnen. Man kann Sport machen, man kann die Güter der Kulturindustrie und des Konsums in Anspruch nehmen. Man kann Sport machen, man kann aber natürlich auch Kunst machen. Und deshalb sind wir jetzt sehr froh, hier mit einer Künstlerin und zwei Künstlern zu sprechen, deren Arbeit einen gewissen Themenbezug herstellt, indem sie sich alle, wenn gleich auch auf sehr unterschiedliche Weise, wie ich zumindest finde, mit Lust und Unlust beschäftigen. Also wenn ich es recht sehe, zum Beispiel, ich fange mal ganz links an, bei Laura Schawelka geht es, wenn ich es recht sehe, um die Lust am Bild, vielleicht aber auch also das Versprechen, dass das technische Bild, also die Fotografie und der Film erzeugt, also eine bestimmte Art von Oberfläche, die was auch mit dem Versprechen natürlich von Realismus zu tun hat, der sich dann aber beim zweiten Blick natürlich schneller als Konstruktion erweist und dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig als Versprechen überhaupt sich erstmal anbietet, das technische Bild. Bei Malte Zenzis geht es natürlich um eine völlig andere Bildsprache, unter anderem natürlich, weil das Medium Malerei ein ganz anderes ist, wobei ich gesehen habe, Fotos machst du auch. Das sind ja Anarbeiter, ja. Wie viele und wie die gestaltet sind, werden wir wahrscheinlich gleich noch sehen. Aber das ist ein ganz anderes Oberflächentiefenverhältnis, sage ich mal. Ne? Hat das auch was damit zu tun, dass Malerei hier auf Sprache trifft. Ne? Also Sie haben vielleicht ja schon ein bisschen herumgeschaut und gesehen, dass Malte Bildlichkeit mit Sprachlichkeit kombiniert auf raffinierte Weise. Bei Felix Gultau wiederum das Auseinandersetzen mit Lust und Unlust entlang wiederum anderer Materialitäten sich eigentlich ganz anders darstellen. Also hier sehe ich zumindest dann eher vielleicht skulpturalen Ansatz, wenn man das so sagen kann, oder es haben alle ein bisschen, ne? Aber es ist auch eine andere Art von Materialität, ne? Eher Glas vielleicht, eher Metall, mit weniger vielleicht technischen Bildmedien. Ne? Und das ist auch ein bisschen eine andere Thematik, die vielleicht mehr mit Türen mit Glas und so den Dingen mit Fenstern, die sich öffnen oder auch nicht öffnen, zu tun haben. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch mit den Annahmen. Jetzt wäre die Frage, wer von euch vielleicht beginnen will oder ob ich bei einzelnen von euch Fragen stellen soll. Ne? Also bei mir, was dich zum Beispiel angeht, da ich ja damit schon jetzt begonnen habe, wäre die Frage, ne? Was für dich die spezifische Faszinationskraft der Fotografie vielleicht ausmacht, na, was die mit Lust, mit dem Erwecken von Begehren zu tun hat, oder vielleicht auch mit der Tatsache, dass ich hinter dem versprochenen Begehren dann eine Begehrensenttäuschung verbirgt.
Ja, es gibt eigentlich in meiner Arbeit zwei eigentlich Paradoxe, die ich nutze auf eine gewisse Art und Weise. Das eine ist eben, was du schon angesprochen hast, der sozusagen das Versprechen des Wahrheitsgehalts der Fotografie, der automatisch immer gebrochen wird und immer sozusagen das Vorstellen, die Fotografie ist eine Fiktion, aber trotzdem sehr viel unserer Gesellschaft daran hängt, dass wir an Bilder glauben und nachgucken. Und das ist nicht nur natürlich in den Nachrichten und so weiter so, aber zum Beispiel jetzt in Bezug auf meine Arbeit, wo es jetzt viel um Konsumverhalten geht. Es ist, wenn wir zum Beispiel online was einkaufen, sind wir uns einerseits total im Klaren darüber, dass es Photoshop ist, nicht sozusagen nicht der Wahrheit wirklich entspricht, aber trotzdem müssen wir dem Bild so weit vertrauen, dass wenn wir auf Kaufen klicken, dieser Gegenstand noch ankommt. Also es gibt sozusagen so zwei verschiedene Emotionen zwischen eben Vertrauen und Hinterfragen der Fotografie, auf die wir immer stoßen, wenn wir mit Fotografie zu tun haben. Und das andere ist noch weiter sozusagen nochmal einen Schritt zurück zu gehen, zu sagen, dass natürlich auch das Foto immer etwas ersetzt und sozusagen immer etwas wegnimmt, was sonst eventuell anders haptisch sensorisch erfahrbar wäre. Also es gibt immer sozusagen diesen Ersetzungsmoment und dadurch wird sozusagen ein Verlangen ausgelöst, das aber gleichzeitig nicht gestillt werden kann oder auf andere Art und Weise gestillt werden kann.
Ja, vielen Dank. Das überzeugt mich sehr, was du da sagst, weil mein Eindruck auch der ist, dass die Sozial- und Kulturwissenschaften, die seit Dekaden eigentlich schon stolz darauf sind, hinzuweisen darauf, dass das fotografische Bild ja nur eine Konstruktion ist und dann so hier auch entzaubert werden muss, dass das sozusagen nur die halbe Wahrheit ist und sozusagen diese Indexikalität des technischen Bildes, dass sich eben immer wieder fortschleppt bis in die aktuelle Gegenwart hinein und sozusagen immer noch dieses Versprechen hat und milliardenfach ja auch tagtäglich wieder aufs Neue provoziert, von den Nachrichten hinein bis zu den technischen Bildern im Rahmen der Kunst. Jetzt gibt es eine andere Spur vielleicht in deiner Arbeit, die mir ein bisschen aufgefallen ist, und zwar verbirgt sie nicht, sondern stellt sich da auf dem Bild, das sich hinter der Wand hier verbirgt, nämlich dieses Kleidbild. Das hat mich sehr fasziniert. Ja. Das erinnert mich sozusagen an diese These von Walter Benjamin, der von Aura-Verlusten des technischen Bildes gesprochen hat, weil das eigentlich im Grunde der Versuch ist, das Gegenteil wiederherzustellen. Also, gleich als Frage formuliert, erstmal ist es Was Benjamin ja sagt, ist diese Zertrümmerung der Aura, von der er spricht. Dafür ist das ursprüngliche Bild, das er in dem erst vorbereiteten Text verwendet hat, ist sozusagen ein Windhauch, der durch die Zweige hindurchgeht, während man im Hintergrund die Alpen sieht. Also es geht um diese zarte Bewegung, sage ich mal, und das löst so ein bisschen dieses Kleid bei mir aus. Ne? Das ist diese leichte Bewegung, die quasi nah dran ist am stillen Bild, die hat so was Oratisches, ne? Was natürlich gleichzeitig im Bild, wie mir scheint, dann auch gebrochen ist durch dieses merkwürdige Setting, die verfügt aus dem Kickladen.
Das ist ein Sarah,
Entschuldigung. Aber das ist sozusagen der, sag ich jetzt mal, Billigkonsum, ne? Das ist eine eigentümliche Brechung. Also ist das dann ein Bemühen, auch so operatische Bilder herzustellen?
Naja, ich würde es nicht als Bemühen um die Aura bezeichnen, aber es gibt, es ist interessant, dass du Benjamin anbringst, weil es gibt auch für diese Arbeit tatsächlich einen sehr direkten kunsthistorischen Bezug. Und das sind die frühen Schaufensterbilder von Ager, der in Paris, komplett Paris eben um die Jahrhundertwende dokumentiert hat und auch sehr viele Schaufenster fotografiert hat. Und eigentlich sogar Schaufensterbild erfunden hat, wenn man das Wort so sagen kann. Aber seine frühen Bilder haben oft, oder einige davon haben eben Bewegungsunschärfe, da sie eben mit diesen alten Kameras aufgenommen sind, die eben noch lange Blickzeiten brauchen. Und dementsprechend gilt es sozusagen, dort in den Schaufenstergruppen oder in diesen dort hängenden Kleidern eben eine Bewegung, die dem Ganzen so das Surreale verleihen, was auch dazu geführt, dass diese Bilder dann von Van Rey und anderen eben wiederentdeckt wurden. Und das war eigentlich darauf ein Bezug. Also es ist tatsächlich ein Schaufenster in Paris, das ich gefilmt habe nachts. Das war einfach, meine Klimaanlage war nachts an. Und deswegen haben dann die Sachen da so gehen. Also es war völlig, eine völlig zufällige Entdeckung, aber die mich halt daran wieder erinnert hat, sozusagen, wie ja selbst in diesem in so einem sozusagen problematischen Laden wie Saga, der sehr viel zusammenbringt, was man über moderne Personen sagen kann, sozusagen so ein kunsthistorisches Bild ist.
Ja, verstehe, das ist sehr interessant, weil das natürlich auch die kunsthistorische, oder nicht die kunsthistorische Tradition, aber diesen Referenzpunkt, ne, der frühen Metropole Paris sozusagen auf eine gewisse Art ad absurdum führt, weil Sarah natürlich wie viele andere Textile einfach ein Global Player ist und die ganze Bildsprache, die wir haben, natürlich globalisiert ist. Ne? Also sozusagen mit dem Pariser Schaufenster natürlich eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, ne? Sondern sich mühelos nach Tokio oder Kassel sonst wohin übertragen ist. Ne? Und vielleicht noch eine Frage zu diesen, wie nennt man das, Skulptur oder also
Wandelemente,
danke. Der Kontrast von, also das ist ja sozusagen, wenn man so, wenn ich das richtig verstehe, die Projektionsfläche des Schaufensters als leeres Element. Ne?
Es war so ein bisschen die Idee eben auch von dieser Installation hier mit diesen zwei Ls, die ja wirklich extra gebaut wurden, in diesem Raum so ein bisschen Architektur aufzunehmen, wie sie eventuell in einem Kaufhaus oder in einer Display-Situation stattfinden würde. Und so war das dann die Idee, diese leeren Elemente mit reinzubringen, die so ein bisschen das leere Geschäft symbolisieren. Das leere Geschäft reinbringen, indem es eben keine Dinge mehr zu kaufen gibt, weil alles digitalisiert wird. Also sozusagen das Ersetzen der verfügbaren Waren mit rein visuellen Darstellungen.
So. Ja. Zeigst du denn nachher noch vielleicht deine Videoarbeiten? Auf deiner Homepage habe ich mir so ein paar Vimeo Filme angeschaut und dabei auch gesehen, dass es sozusagen diese filmische Präsentation des Schaufensters auch wieder gibt, ne? Die dann im Rahmen auch des Computerbildschirms natürlich, der selbst ja ein Warenhaus auch unter anderem ist, ne? In interessanter Weise, die ich finde, reflektiert wird, die man sich vielleicht auch im Museum gar nicht abbilden kann. Also wenn man, ich habe mir das Film, den Film angeschaut und währenddessen poppen dann so Werbe, also echte, unbeabsichtigte Werbebilder auf. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Effekt, finde ich, ne, wenn sozusagen die Kunstarbeit kombiniert wird mit der Realwerbung um sie herum. Ne. Das ist ein interessanter Wahnsinn.
Ja, ich meine, es ist immer. Also ich sehe meine Videoarbeit eigentlich auch sehr spezifisch in diesem Kontext. Also ich sehe mich nicht als Filmemacherin oder ich sehe meine Arbeit auch in einem sozusagen Kinokontext noch sehr spezifisch in einem, auf einem Bildschirm, sei es ein Computerbildschirm oder ein Fernseher oder sozusagen Consumer-Grade Devices, wie man auf Englisch so schön sagt.
Ja, dann. Genau, sollen wir mit Nadja fortfahren oder sollen wir so vorgehen, dass du noch deine Arbeiten zeigst? Oder?
Ja gut, also ich meine, ich habe ein Video, was ich zeigen kann, was vielleicht meine Arbeit auch so ein bisschen zusammenfasst, ist schon ein bisschen älter, ist von 2013. Es geht auch noch 3 Minuten. Ja, es heißt Whisky Pepsi, Apple, iPad, Dyson, Airblade. Und ist eigentlich genauso, wie du gerade sagst, sozusagen die Überlegung war so ein bisschen, was passiert, wenn man verschiedene Werbebotschaften sich überlagern lässt, die sozusagen A, nichts miteinander zu tun haben, oberflächlich und B, sich auch ein bisschen negieren. Was eben aus dem Christen Pepsi, was eine Form von Pepsi ist, die nur ein Jahr lang verkauft wurde, in den USA in den 90ern, die eben aussah wie Wasser, aber schmeckt halt wie Pepsi. Und die ich eben, wo ich sozusagen Werbung nachgestellt habe. Ich spiele es mal. Was ist noch eins?
Du musst den Audio-Input von dem Computer auf Laptop-Lautsprecher stellen. Audio-Output. Interne Lautsprecher.
Ja, schon übrigens Song, weil es wahrscheinlich nicht so gut kam. Könntest du euch vorstellen? Das war eigentlich so eine frühe Arbeit, bei der ich so das erste Mal so diese mehreren Dinge zusammengebracht habe, die so einerseits im Studio entstanden ist und andererseits digital entstanden ist durch ein Ersetzen, durch ein Greenscreen, was ich dann auch in diesen Arbeiten dahin zu sehen bin. Wieder aufgenommen haben. Soll ich jetzt auch noch ein bisschen weiter durchzeigen oder wollen wir erstmal die anderen nennen?
Ja, das ist vielleicht auch insgesamt eine Frage des, der Zeit, die wir hier vornehmen wollen. Covid-Zeit, ich weiß es nicht. Also ich persönlich zum Beispiel fand auch dieses Video sehr interessant, wo, wenn ich es richtig gesehen habe, Milch über ein Autositz läuft. Wenn ich es sehe, hat das auch sozusagen von der unvorliegenden Intention etwas zu tun mit dem, was wir gerade gesehen haben. Ne? Also es geht in allen Arbeiten, finde ich, und vielleicht auch in sicherlich auf sehr unterschiedliche Weise, ja, da sieht man es eigentlich auch mit der Hand, ne? Also um eine Art von Auseinandersetzung mit Körperlichkeit vielleicht auch, ne? Vielleicht auch Entkörperlichungen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also du bist auch, wenn ich es richtig sehe, interessiert an der Sinnlichkeit, die hinter dem fotografischen Bild dann doch noch ein bisschen auftaucht. Ne? Also in dieser Arbeit mit der Milch, die hat was sehr Sinnliches, finde ich. Ne? Die ist sehr präsent physisch so.
Ja, das ist ja auch die Idee so ein bisschen von diesen Tapeten hier. Eben genau die Frage, dass sozusagen durch das Fotografieren ja das originale Objekt sozusagen ersetzt wird und unerreichbar wird auf so eine Art und Weise, aber dann dadurch wiederum eine Art Oberflächenfetisch entsteht. Also dass sozusagen die fotografische Oberfläche das Körperliche ersetzt. Und das ist dann was, was ich in diesen Videos eben dann wieder reinbringe, diese Idee von sozusagen verflüssigter Fotografie oder verkörperlichter Fotografie. Genau wie in den Videos und eben auch was man jetzt so nicht so gut sieht, aber nämlich Fotografie ja, Verflüssigung und über Sachen gießen.
Ja, vielleicht bietet das Thema Körperlichkeit auch einen guten Übergang, um auf deine Arbeiten zu sprechen zu kommen, ne? Auch wenn der Bezug vielleicht nicht so offensichtlich ist. Ne? Würde ich zumindest bei dem Bild zum Beispiel sagen, das hat schon auch was mit dem Thema Körper noch zu tun. Ne? Auch die Arbeit, die jetzt glaube ich die im Kunstverein ja nicht steht, mit diesem Turnschuh vor der Matte, ne? Das ist was sehr Körperliches, gleichwohl natürlich im starken Kontrast stehen zu dieser Materialität des Kunststoffs, genau, die Arbeit meine ich genau.
Ja, ist was mit Körper zu tun, ja. Ist in der Malerei tatsächlich ein Ausfallschritt hier, passiert sonst nicht. Das ist zumindest mal, wenn ich da einen Vertrieb gemacht habe.
Ah, okay.
In der Malerei eigentlich, wo halt ich auch der Körperlichkeit allerdings schon klar in den Strukturen, nur dass jetzt im Kopf bei Nürnberg ist das passiert, war das irgendwie so ein starkes Thema.
Ich verstehe. Wobei ich schon sagen würde, dass Körperlichkeit hier sozusagen als Geste noch präsent ist, insofern man sieht, dass das manuell gemacht ist. Ne? Also sozusagen der Körper drückt sich hier noch aus, finde ich. Oder?
Ja, tatsächlich wieder so mehr an mir. Mir war das eigentlich immer ziemlich wichtig und auch hier bei der Ausstellung. Es ist immer so, dass die Malerei in so einem ganz dass die Malereien eigentlich nie Duktus zeigen, den hat es nie so richtig gegeben. Und ich hatte nie so ein richtiges Interesse, mich irgendwie so mit meiner Technik und meinen Händen da so einzubringen. Und das ist tatsächlich jetzt, ja, das sind jetzt irgendwie hier auch nochmal so ganz neue Formen und Schritte, die dann passiert sind. Ja. Aber eigentlich war mir so eine Anonymität tatsächlich in diesem ganz verdünnten Öl und in dem ganz verdünnten Lack sehr wichtig. Keine Spur hinterlässt.
Genau, ja, das, ja, ich glaube, so habe ich es auch gemeint, ne? Also dass man diesen Bildern dann sieht, sie sind sozusagen sehr grafisch, wenn ich das mal so sagen darf, sehr sozusagen flächig gestaltet und die Geste zieht sich sehr zurück. Also wie gesagt, das Gegenteil von Duktus, aber man sieht, umso mehr kommt noch so eine gewisse Spannung, finde ich, zum Tragen, dass sie einerseits grafisch gestaltet sind, sage ich jetzt mal, aber andererseits eben noch ja, etwas durchscheint. Ne? Der Rest von Arbeit am Bild. Ne? Und die, diese Arbeit finde ich auch sehr spannend mit dem Turnschuh. Das fällt das auch aus dem Rahmen dann auch mal eigentlich?
Also der Turnschuh ist so ein immer wiederkehrendes Moment tatsächlich, dass es so ein Maskottchen eigentlich in Einzelausstellungen.
Ach, der taucht sozusagen immer wieder auf. Der,
ja, aber was damit zu tun hat, nämlich Emotionen. Und
er deutet ja auch den Sprung an, sozusagen immer auf dem Sprung so, in Bewegung.
Ja, er hat das schon. Er hat tatsächlich eine ganz andere App und ich weiß nicht, ob ich das dazu hören möchte oder will, aber in dem Moment ist er sehr körperlich und sinnlich tatsächlich. Mhm.
Er ist ja auch nicht neu, muss ich das recht sehen. Er ist sozusagen getragen und hat sozusagen so eine Zeichenhaftigkeit des Gebrauchten. Also, dann.
Vielleicht Körperlichkeit hier in der Abstimmung ist irgendwie, das Kulturtrieben in dem Kabinett so recht gut zu sehen, wie ich irgendwie so die Körperlichkeit auch in der Skulptur verstehe. Diese zwei.
Und die Arbeit hier, wie er studiert.
Das sind zwei Schwere, die irgendwie schon auch, ja, das, ich sage immer Schwere dazu, aber man kann vielleicht auch Schier sagen. Oder es sind irgendwie schon auch Körper und die liegen auf so einer zusammengefalteten Massagematte, die in so einem Alu-Kästchen, diese Matte irgendwie ganz gut beherbergt und darauf ruhen diese, wie ich finde, so ganz schnellen Objekte. Ne? Das ist, finde ich, so ein Moment in der Skulptur, wo es so körperlich wird und wo ich über die Körper nachdenke. Mhm.
Die müsste man eigentlich angeschaltet sein, diese Arbeit.
Ja, die vorhin den Strom abgeschaltet.
Ah, okay. Ja, das ist schon mal, würde ich auch gerne mal noch sehen.
Also. Ja, das stimmt nachher nochmal. Ja. 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 Genau, eigentlich ist das Massagematerial im Betrieb und hat so ein ganz, ja, fast schon so ein bedrohliches Brummen. Dreht das so mit sich in diesem Anfistchen und dann kommen diese zwei Schwere oder diese zwei Objekte so ganz langsam in so eine ganz eigenartige Schwingung und bewegen sich minimal.
Ein anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, den ich sehr interessant fand, war diese Kombination, die ich vorher schon angesprochen hatte, von Bildlichkeit und Sprache. Also, das ist, ich weiß nicht, ob das in deinen Arbeiten so schriftlich vorkommt, aber du hast ja hier Prinzip, ne? Und, oder durchzieht sich das durch verschiedene Arbeiten? So
ja, das ist, also da sieht man es jetzt auch nochmal, das war am Anfang des Jahres in Nürnberg im Kunstverein und eigentlich auf nahezu fast allen Malereien tauchen mal irgendwie dann doch Wörter auf. Das ist jetzt hier neu, dass die Wörter getrennt sind von Beträgen, dass sie sicher auch nochmal erscheinen, aber das ist schon so ein immer wiederkehrendes Moment, für mich, der irgendwie doch auch total wichtig ist. Wichtig ist für mich, für die Sprache und auch für mein Verständnis von Poesie, als auch wenn ich über den Betrachter nachdenke und darüber nachdenke, wie der Betrachter wenn ich anfängt, in die Bilder reinzugehen.
Es ist ja sicherlich eine Art des Umgangs mit Sprache, der sich so einer schnellen Lesbarkeit entzieht. Ne? Gleichwohl würde ich sagen, klingt da schon so eine Auseinandersetzung mit dem titelgebenden Motiv für Lust, Unlust in gewisser Weise an. Also muss man Dinge erfüllen, Erwartungen, muss man jemand sein? Ja, wir müssen, genau, müssen wir etwas und wenn was? Ne?
Da steht, wir müssen reden. Ich glaube, es ist immer diese Wörter, und sei es auf Englisch oder auf Deutsch, die ich da so benutze, die haben schon manchmal so eine ziemlich Grenze oder so aus einer cheesy Richtung kommen. Und das sollen die auch sein. Es ist manchmal so eine Internetpoesie, die man irgendwie auf so Blöcken findet, wo man so ein Herz-Leben mit sich so tagsüber ihrem Fall. Es sind aber auch diese Phasen und so Momente, die wir alle persönlich haben, die wir vorhin schon mal so aufgeschnappt haben, die wir vielleicht täglich benutzen, wozu wir immer so eine sofortige Assoziation haben. Und das finde ich irgendwie wichtig, um so in das Bild nochmal einzutauchen.
Vielleicht übernimmt das in deinen Arbeiten ähnliche Funktionen wie bei Felix. Das Aufbringen von kleinen Aufkleberchen auf deinen Containertüren und Glasvitrinen, wo ich mich auch gefragt habe, in welchem Spannungsverhältnis stehen die zu der Skulptur als solcher und muss man die lesen? Sind die sozusagen zufällig? Wahrscheinlich eher nicht. Und welche Art von Text ist das, Material, das ist ein bestimmtes Verhältnis eingeht zum Untergrund?
Interessanterweise sind sie ein Stück weit genau in dem Moment ein bisschen auf den Leim gegangen, weil das ikonografische Moment ist, dass da ein Spiel, dass da Aufkleber auf Türen drauf sind, die natürlich als Image funktionieren, weil sie Branding sind und so weiter. Aber darum geht es eigentlich völlig sekundär. Also das ist eigentlich eher so ein Trigger, der eine Oberfläche mitdefiniert, wie viele Arbeiten aus meinem Werk so funktionieren. Und zwar durch eine forcierte Patina, dass Dinge so eine Geschichte vorgaukeln, die es gar nicht gibt, eine Funktion vorgaukeln, die es gar nicht gab. Und in diesem speziellen Fall, was du jetzt ansprichst, ist ein Werk. Schlimmes Wort, aber so eine Art Werkreihe, die ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe. Angefangen tatsächlich mit dieser Arbeit in L.A. damals, weil ich eine Zeit lang in L.A. war. Was ein reines... Kannst du das? Ja, danke. Einfach von. Das war tatsächlich die Ursprungsarbeit dahingehend, wobei die sich aus vielen Dingen zehrt, die ich davor auch schon gemacht habe, weil sie auch für mich als Display fungiert, wie ich viele meiner Arbeiten eigentlich so benenne als Sehnsuchtsdisplay, weil die eine Platzhalterfunktion darstellt für viele Dinge, die wir alltäglich auch benutzen, ob es jetzt tatsächlich das Laptop ist, ob das die schöne Überschneidung mit Laura's Arbeit, eben diverse Verkaufsdisplays sind oder unser Handy. In dem Fall ist es das Image, was mich so gezerrt hat, das ist wirklich eine der autobiografischsten Arbeiten, der College-Film und Highschool-Film als solcher, der uns extrem definiert, was ich gemerkt habe, auch bei einigen Vorträgen, auch an Hochschulen und so weiter, sowohl die Nachkommengeneration, Leute, die 10, 15 oder fast 20 Jahre jünger sind, genauso wie Leute, die 10, 15 und 20 Jahre älter sind, wie ich, weil wir über eine ähnliche Zeit sprechen, bei Filmen, die Ende 80er, Anfang 90er entstanden sind, zu einer Zeit, wo in den USA auch jemand aus dem Showgeschäft gemacht hat, wo eine gewisse Hedonistik gefrönt wurde, wo aber gleichzeitig die Welt noch einfacher aufgeteilt war, wo wir heute jetzt eher so schlendern und mehr Probleme haben, Dinge zu definieren. Und deswegen ist es ein interessantes Moment, darauf wieder anzuspielen. Das ist ein ganz speziellen Film, im Speziellen, wobei es nicht so durchzieht, auf dem Film Ferris Bueller's Day Off, wo der Protagonist an einem Moment so sagt, dass er alle Ismen schlecht findet, weil Ismen führen zu nichts. Er glaubt, er sieht das eher so wie John Lennon, er glaubt nicht an die Beatles, sondern an sich selbst. Und das ist so exemplarisch, wie wir heute Dinge wahrnehmen, dass immer ein gewisses Ego im Zentrum steht. Und das zieht sich, glaube ich, als was in der Arbeit exemplarisch, wie es jetzt also steht, vieles drin ist. Also ich meine, das hat viele Ideen, die da drin sind. Das Parademoment ist eigentlich tatsächlich, dass ich da vieles vermische, was du auch angesprochen hast, diese exemplarischen Aufkleber und so weiter, aber auch eben diese frustrierte Patina, dass da Dinge aufgetragen werden und abgenommen, die aber dahingestellt sind, ob sie so passiert sind oder ob sie von mir so als Klaviergeschichte fungiert sind, wie dieser Gedanke, in dem wir leben, wo wir heutzutage allem ein Stück weit so Geschichte anlaufen wollen, weil wir wohl mit unserem linearen aufbauenden Gedächtnis in dieser exponentiellen Technologie nicht klarkommen. Das heißt, einerseits ziehen wir Stonewashed Jeans an, Jeans, Kleidung, die komplett fertig ist und wunderbar, und lassen dann jemanden mit Sandstrahlen hier auf Alt machen, als hätte John Wayne mit ihm geritten, oder wir kaufen eine Fender Stratocaster, die wunderbar in Ordnung ist, und die dann Vintage Shop gealtert, als hätte Jimi Hendrix darauf gespielt. Das heißt, wir wollen Dinge in die Geschichte zu arbeiten, die es gar nicht so gibt, weil wir nur mit dem momentanen Moment so nicht klarkommen. Andererseits kaufen wir immer das neueste iPhone oder Smartphone und packen das in jegliche Hüllen und so weiter, was ja vollkommen konträr läuft. Und so verstehe ich meine Arbeit jetzt nicht als Kommentar dessen, aber dass ich einfach mit diesem eigentlich extrem romantischen Phänomen auseinandersetze. In der Romantik hat man Ruinen gebaut, die auf die Zeit verweisen, die sich mit dem Deutschtum auseinandergesetzt haben, was auch immer. Ich meine, Caspar David Friedrich hat an den Kreidefelsen gestanden oder eben im Malfischer, der in die Sehnsucht hinausschaut, auf den Horizont. Und unser Kreidefelsen ist vielleicht dann heutzutage eher das Display, dass uns ein gewisses Konsumverhalten vorgibt, das wir auch gerne annehmen. Das meine ich jetzt gar nicht als Kritik, sondern einfach so als funktionierendes Gesellschaftsmoment im Moment, das, mit dem wir so, ja. Und deswegen sind zum Beispiel diese Vitrinen drüben nur eine inhärente Leere, die das alles vielleicht nicht erfüllt als Display und von außen so eine Krankheit mit sich bringt, weil es von außen so zerstört ist. Oder es ist in jedem Fall Containertür, die als wie so eine Art Tor funktioniert, wo vieles herkommt, was auch immer wir benutzen. Also, und trotzdem aber in sich selbst zum Sehnsuchtsobjekt wird, weil es einfach als Kunstobjekt an der Wand hängt. Also das soll jetzt gar keine Systemkritik werden oder sowas, aber es ist halt einfach Dinge, die so von der Haltung her da einhergehen. Und deswegen ist es, um es jetzt wieder rumzumachen, ganz interessant, dass der Trigger am Ende wirklich dann wieder ein Branding war, also ein Aufkleber oder irgendwas, was den Einstieg bringt.
Ja, vielen Dank. Das waren jetzt alle möglichen Facetten, die du da angesprochen hast. Also ja, bezüglich des Triggers ist es natürlich so, dass wir sicherlich alle getriggert werden, weil diese Symbole natürlich soziale Tatsachen sind, ne? Sozusagen mit Eigen-Images, ne? Vom Schäferhund bis hin zum Marlboro, ne? Da stellen da sozusagen Bildwelten dahinter, die man sozusagen gar nicht weglassen kann, wenn man sich sowas anschaut. Ne? Das ist sozusagen ein Meter, ein Text, ein komplexer Text.
Absolut.
Damit wird gespielt, deshalb haben wir jetzt verstanden. Ne? Unter anderem, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt sozusagen mit dem sozusagen als Reflexion auf sozusagen bestimmte auch nostalgische Effekte, ne? Dass man sich etwas zurücksehend dabei sehnt oder als Kontinuität wünscht, was es vielleicht schon gar nicht mehr gibt, ne? Die gute alte Zeit von
Leslie zum Beispiel. Ja, ich meine, das sind alles natürlich Parameter. Ich meine, das kann jetzt nicht mehr sein, wie man heute es nicht mehr rauchen darf oder sollte. Das kann der Schäferhund sein, der in der Rede gegen die kranken Kinderfleisch hat. Das kann aber auch einfach ein Deutschtum sein, das im Moment schon, das kann aber auch eine Nationalität sein, die im Moment Europa und weltweit stattfindet. Und ich glaube, das ist so das Moment, das ich so interessant finde, dass sich diese Parameter zusammenführen, die Haltung, ja, die völlig entkoppelt aber auf einmal funktionieren. Ja, weil Images nehmen habe ich aus Hollywood-Filmen, ja, wo es darum ging, zum Beispiel ein Protagonist, Entschuldigung, ich vergesse das immer. Den Protagonist einzuführen. Das ist ein typisches Moment in einem amerikanischen Film, um wenig Sprachtext zu verlieren, kommt eine Person in den Gang, den es heutzutage nicht mehr gibt, wahrscheinlich in der Highschool entlang, und da ist ein Spind, der wird geöffnet und es erfüllt sich ein ganzes Universum. Man sieht hier Päckchen kippen, Joint und so weiter, Pin-Up, das ist der Typ, oder ein Skateboard-Gegner und andere. Und der andere Sinne ist es das Moment des oder wie auch immer. Das heißt, das sind prägnante Merkmale, um jemanden zu definieren, die heute gar nicht mehr greifen, aber nach denen sich jeder sehnt. Weil heutzutage wird ja generiert oder suggeriert, du kannst jeden Tag jeder sein, was ja totaler Bullshit ist. Also man kann einfach nicht jeden Tag sich neu erfinden und sagen, hey, morgen nicht so, heute nicht so. Aber das ist ja das Moment, das jeder will, weil dann kann man mehr konsumieren einfach. Also je mehr ich sein kann und sein will und jeden Tag mich neu erfinden kann, umso mehr brauche ich ja auch. Und das ist so lustig, dass diese Bilder, die ich ja meinte, immer noch funktionieren, aber auf einer komplett anderen Ebene, als jetzt zu dem Zeitpunkt, als sie vielleicht entstanden sind. Aber ja.
Ja. Daneben habe ich allerdings auch gesehen, bei den Vitrinen da hinten, dass es auch nur um ein Spiel, wie ich finde, mit Perfektion und dem Unperfekten geht. Also diese Lampe, die da oben links angebracht ist, die muss man ja wohl als
eine Geste
der Ironie betrachten, obwohl dann wieder eher bei der Romantik eigentlich
wäre. Richtig,
das ist
ja.
Dann,
ja.
Das bei der deutschen Romantik, meine ich jetzt mit ihrer poetischen
Ironie. Ja, bis hin zum Symbolismus dann so ein Stück weit. Ja, aber ja, absolut, ja.
Ein Motiv ist mir aufgefallen, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, das hat was mit Abschließen zu tun. Also diese Türen lese ich auch so ein bisschen als etwas, was sich abschließt nach außen hin. Also betont durch diese Kette, also ja, sozusagen das Geheimnis ist dahinter oder so.
Das sind jetzt natürlich alles Arbeiten, die du ansprichst, die kann ich gleich nochmal so ein bisschen durch.
Die müsstest du jetzt vielleicht zeigen.
Ja, um das zu verstehen. Also weil genau,
das sieht dann jetzt bei dieser Tür da hinten nicht so gut, stimmt, was ich meine. Aber
also das,
ich hatte den Eindruck, dass in einer anderen Arbeit dieses Motiv des Abschließens eine gewisse Rolle spielt.
Es ist, naja, es ist weniger ein Abschließen als ein Verschließen. Also er müsste für dieses Moment auch nach außen und Inner Circle, Outer Circle, und so, was ja dieses subkulturelle Moment immer mit sich bringt. Das, was eben früher diese Aufkleber auch mit sich gebracht haben. Weil das ist so, das kennen sich ja auch noch viele. Ich meine, man war irgendwo und hat gesehen, okay, an der Tür, an der Clubtür oder wie auch immer, das geht bis zurück in die 70er, also weit auch vor meiner Zeit, waren gewisse Aufkleber oder gewisse Codes, dann musstest du in dem Club, läuft die und die Musik oder da hängen diese und jene Leute ab. Das heißt, es waren Parameter, um sich auch selbst zu verorten. Das sind natürlich Momente, die auch ein Ausschlussverfahren gebracht hat, weil das ging einfach zum Beispiel nicht früher, noch bis vor kurzem, dass du Hip-Hop und Punk gehört hast. Das hat sich so irgendwie ausgeschlossen. Ja? Das war so, wir haben da heute noch im Auto drüber gesprochen, das waren so Definitionen. Also und das war jetzt, das ist nichts, was lange her ist und es ist auch nichts, was es nur kurze Zeit gab. Und so verschließen sich so gewisse Dinge einfach, wie der Zugehörigkeit, die aber heute eigentlich so tun, als wäre man darüber hinweg, aber im Grunde ist es einfach nur verbessert. Oder, ja. Ich zeige mal ganz kurz noch, also das waren vielleicht diese Ursprungsarbeiten in den USA, die sich so ergeben haben aus diesem typischen Locker und dann an der Seite noch so Spiegel-Display-Arbeiten, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Ich könnte mal jetzt noch mal zeigen, und zwar, ich habe das Ganze dann versucht zu übertragen auf eine deutsche Sicht der Dinge, und zwar im Kunstverein Heppenheim letztes Jahr mit Arbeiten, wo ich das einfach diesen das kann man auch sehr schlecht erkennen, ja. Das sind quasi, ich habe das Moment des Spinnens habe ich einfach verflacht als Wandarbeit. Kann man das nicht überstrahlt jetzt, naja, zur reinen Oberfläche als Wandobjekt, was diese Türen angeht, also spinnt Türen nur noch, hier sieht man sie eher einzeln, die dann auch eben, wo wieder Aufkleber auftauchen, die teilweise schon drauf waren, da andere, die habe ich dann zugefügt, aber das spielt für mich gar keine Rolle, weil das derselbe Ursprung ist, also das soll gar keine weiteren Mystifizierung mit sich bringen, was ich selbst dran gebracht habe und was nicht. Es ist eindeutig, dass da Dinge von mir bearbeitet wurden, mehrfach lackiert und wieder abgeschliffen und so weiter und dann eben diese Ketten einfach als sehr symbolhaftes Moment jetzt hier, die Dinge vor sich verschließen. Hier ist es vielleicht eher, sind es dann so Seile oder Dinge oder Metallhaken, die da über den Verschluss hin drüber führen. Hier ist wieder das ist so ein Kettenmoment. Hier ist so als Item so ein Powerpack, was auch so ein Moment ist, dass sich eben so diese Effizienzsteigerung, die sich da so mit durchführt, weil diese Vitrinen im Schritt, naja, okay, das wird alles zu weit, glaube ich, ein bisschen zu chaotisch. Ja, aber das sind diese Türen.
Ja, vielen Dank. Ein Punkt, den wir vielleicht zu dritt auch nochmal besprechen könnten, ist das jetzt auch von dir schon angesprochene vielleicht Verhältnis zu Kunst oder überhaupt zu Kultur im weiteren Sinne, das ihr habt, weil ihr in einer bestimmten Generation sozusagen euch befindet, wie wir alle in einer bestimmten Generation uns befinden. Und sozusagen für die Soziologie ist es zum Beispiel sozusagen eine alte Sache, ne, dass das moderne Subjekt an sich selbst arbeiten muss. Ne, das ist sozusagen, das geht vor 20 Jahren mindestens schon los, ne? Stichwort Individualisierung und viele andere natürlich, die ich jetzt hier nicht nennen will. Aber in eurer Generation, wenn ich das mal so sagen kann, in eurer Generation ist vielleicht unter anderem Stichwort Digitalisierung und so weiter, ne, oder auch neue Konsumoptionen, die sich jetzt stellen, die auch noch was mit der Digitalisierung zu tun haben, stellt sich das Ganze vielleicht tatsächlich jetzt nochmal radikal neu. Ne? Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die man so ist, leicht, die kann man gar nicht so leicht diskutieren. Ne? Mir ist aber nur aufgefallen, dass es tatsächlich vielleicht jetzt, du hast es ja auch schon angedeutet, ne, dass diese Frage sich neu stellt nochmal. Ist es inzwischen völlig selbstverständlich, dass man sich dauernd neu erfinden muss, oder dass es dann suggeriert wird zumindest. Ne? Gleichzeitig muss man so eine Art Identität auch beibehalten, was ja wahrscheinlich auch für Künstler im Speziellen gilt. Ne? Man kann ja nicht sozusagen heute dies tun und morgen jenes. Also man muss ja sozusagen irgendwie so eine Kontinuität auch in seinem Werk wahrscheinlich herstellen. Wie seht ihr das?
Also, das
ganz kurz, ich bin heute mit dem Kumpels von Berlin hierher gefahren. Wir hatten das tatsächlich im Auto gesehen. Ja, da haben wir darüber gesprochen. Ich und ich haben irgendwann mal festgestellt in der Uni, dass wir früher mit der gleichen Musik irgendwie groß geworden sind. Und wir haben festgestellt, dass man sich damals entscheiden musste.
Und das Alkohol, Rocker.
Ja, und also vor allem beim Skateboard fahren musste man entweder mit Hip-Hop oder mit Punkrock gefahren. Und das war irgendwie so ein Ding, was wir festgestellt haben, was vielleicht schon so ein bisschen prägnant ist auch für die Zeit, in der das losging mit unserem Studium. Das ist ja einfach irgendwie eine andere Haltung auch direkt erfordert hatte.
Das heißt, du würdest sagen, das ist heute vielleicht gar nicht mehr so, man lebt tatsächlich.
Das war eine Frage, die wir einfach aus dem Auto irgendwie aufgewirbelt hatten, die wir, glaube ich, jetzt auch nicht so einfach beantworten konnten oder wollen, aber.
Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich meine, der Punkt ist, was es schwieriger ist und, glaube ich, immer schwieriger wird, ist eine Haltung zu entwickeln, weil es einfach divergenter ist. Und das hat jetzt gar nichts, glaube ich, mit der Digitalisierung. Doch, es hat auch was damit zu tun, weil man natürlich viel mehr Informationen hat, was gut ist, was auch demokratisiert, was ein wichtiges Moment ist, aber es verwirrt auch. Also ich meine, das merkt man ja auch taktisch in den Medien, was gerade passiert. Warum müssen Medien verdrossen, warum Journalisten gejagt werden und so weiter. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, mit einem Overkill an Informationen, der auch nicht mehr richtig aufgeteilt wird. Und ob das dann immer in dem Kontext so eine Banalität wie Subkultur mit sich zieht, also das ist halt einfach so. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Moment, über das man diskutieren muss.
Ich finde es eigentlich sehr interessant, was du vorhin gesagt hast, sozusagen, dass eigentlich die Individualisierung im Endeffekt dem Konsumverhalten hilft, sozusagen, je mehr verschiedene Persönlichkeiten wir haben, desto mehr Zeug kaufen wir. Und das ist natürlich was, wo ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel recherchiert habe, über das Entstehen des Konsums, speziell im 19. Jahrhundert in Paris. Und sozusagen, wie eigentlich überhaupt alles, von dem wir sozusagen bis zur Erfindung des Internets sozusagen, was wir als Konsum definiert haben, im 19. Jahrhundert entstanden ist und sozusagen aus der Industrialisierung heraus alles, also vorher gab es das Wort Design nicht, vorher gab es keinen Lifestyle, gab es keine verschiedenen Stile, es gab keine verschiedenen Musikrichtungen, also die Gesellschaft war sehr, sehr viel konformer. Und erst durch globalisierten Handel ist es eigentlich erst dazu gekommen.
Und die Krönung ist, dass man heutzutage nicht einrichtet, sondern kuratiert.
Ne? Richtig. Ja. Also dass man immer sehen muss, dass sozusagen dass unsere Persönlichkeiten mittlerweile so sehr durch Konsum definiert sind, dass wir schon gar nicht mehr sehen, dass es zur Zeit vorher gab, die anders funktioniert hat.
Ja, selbst die Kunst funktioniert ja so. Ich meine, das kennen wir alle, jetzt mal auf einer Messe vertreten und so weiter, weil du das gerade angesprochen hast, wie das ein Künstler auch definiert, wo man diesen Zwiespalt hat heutzutage zwischen des Moments, das Alleinstellungsmerkmal, dem jedem hinterherkommt, ne, dass man überhaupt kontextualisierbar ist, weil man bei einer Verweigerung dessen, bei gar keiner, in der Unbeachtung, man muss es gar nicht verweigern, weil verweigern ist immer irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist einfach. Aber kriegt man Probleme, dass man im Kunstkontext schon gar nicht mehr funktioniert, weil man es muss wiedererkennbare Momente geben, damit man überhaupt als Ware und Produkt funktionieren kann. Und nur wenn man als Ware und Produkt funktionieren kann, sitzt man zum Beispiel hier in einem Kunstverein und kann ausstellen. Weil man erst dadurch in die Lage gerät, so weit sich zu professionalisieren, dass man das leisten kann. Weil wenn ich jetzt einen Job habe über 5 Tage die Woche, dann bin ich nicht der Künstler, der das stemmen kann. Ne? Also ich meine, und so ist das ganz eng gekoppelt an ein Konsumverhalten. Und das durchblickt man auch ganz schnell als Künstler, wo ich weiß, naja, so eine Containertür, die verkauft sich jetzt erstmal schwieriger als jetzt ein Bild auf Leinwand. Das ist einfach so. Ja? Und dann kann man auch da in Größen anders variieren. Das sind Realitäten, die oft leider gar nicht mehr angesprochen werden im Kunstkontext. Und das sind aber Momente, die pervertiert sind, seitdem Kunstwerke über Instagram gekauft werden, wo Leute ihre Scouts auf die ganzen Art Basel-Dependancen weltweit schicken und dann Daumen hoch, Daumen runter per Instagram Bilder gekauft werden. Das sind Realitäten, mit denen man als Künstler heutzutage konfrontiert ist. Und es ist schwierig, sich dessen entgegenzustellen, weil man einfach, weil es gar nicht mehr die Wichtigkeit gibt für einzelne Positionen, dass man so schnell, man ist so schnell ersetzbar, würde ich sagen. Wenn man nicht mitspielt, dann wird man halt ersetzt. Da rückt einfach jemand nach. Also es könnten ja jetzt hier, wenn wir hier nicht stehen sitzen würden, weil wir hier nicht die Ausstellung gemacht hätten, die uns definiert hätten, dass wir hier ausstellen dürfen, dann hätte die jemand anders gemacht. Also, ne? Also ich meine, das ist so, das würde keiner irgendeine Frage stellen. Ne? Also,
ja, in der Tat gibt es hier sozusagen strukturelle Ähnlichkeiten, wie du sie gerade formuliert hast, zwischen Kunst und Konsum dahingehend, ne, dass man im Konsum schon eigentlich seit der modernen Ware oder zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert sagt, dass wenn man als Marke sozusagen erfolgreich sein will, man terminologisch gesprochen Varietät und Redundanz kombinieren muss. Also man muss sozusagen Muster förmlich was fortschreiben, ne, zum Beispiel beim Apple Design oder das wird grob ganz typisch. Vergleich nur ein Mercedes, BMW, da kann man verschiedene sogenannte Marken nehmen. Man muss aber gleichzeitig für immer wieder das Neue sorgen. Da gibt es natürlich eine Strukturähnlichkeit zwischen jedwedem Konsum, zu dem dann so gesehen auch die Kunst gehört. Hoffentlich unterliegt sie aber noch anderen Gesetzen. Ne? Und ein Unterschied sicherlich führt ihr, glaube ich, hier in der Arbeit, in eurer Arbeit ja sehr gut vor, nämlich dass ihr eigentlich auf dieses Verhältnis sehr reflektiert. Und das ist, glaube ich, ein deutlicher Unterschied zu dem, was man mal in den 70er Jahren Warenästhetik nannte. Ne? Dass sozusagen die Warenform ja alles Mögliche ist. Sie ist ein Fetisch vor allem natürlich, ne? Der ein Begehren erzeugt, das dann immer wieder, schon wenn man es kauft, ne? Sozusagen sich in Luft auflöst. Ne? Dass ihr der Motor des Kapitalismus sozusagen, das nicht Befriedigung sozusagen in der Tagesordnung ist, ne? Deshalb kauft man ja immer wieder aufs Neue. Aber die Kunst, und das finde ich, dafür gibt ihr eigentlich auch ganz gut Beispiele, ne? Reflektiert eigentlich darauf und das wird hier ja auch sichtbar gemacht. Und das würde ich sagen, das sind strukturelle Unterschiede auch zu Werbekommunikation, wo man zum Teil zwar schon so relativ anspruchsvolle Versuche auch hat, sowas wie Ironie und Reflexivität in die Werbekommunikation einzubauen. Aber so wie ihr es jetzt hier präsentiert zum Beispiel, würde ich sagen, sowas, da gibt es doch natürlich Unterschiede zum Konsum, zum Glück. Ne? Wenngleich man schon versteht, ne? Wenngleich ich das sehr überzeugend finde, wie du sagst, dass man sich bestimmten Marktmechanismen unterwerfen muss. Ne?
Ja, es ist einfach so. Also das ist, wenn ich mit Kollegen mich unterhalte über Kunst, dann wird sich zu 90% über Kunstmarkt gesprochen, über Karrierestrategien, über Strategien der Platzierung, über Strategien, wo man wie ausstellt. Und das ist die Definition. Und ein anderer Kontext wird gar nicht mehr zugelassen, weil der eben uninteressant ist, weil man ja sonst überhaupt nicht standhalten kann. Weil ich meine, es will finanziert sein. Also ich meine, man will leben, ne, und es wird ja einfach nicht mehr als der Problem. Ich glaube, es ist ein Stück weit entkoppelt von der Idee des Kulturguts, was es ja sein sollte, ne, hin zu einem Moment, das einfach eben oftmals einfach nur ein Produkt ist. Und ich finde es ja toll, wenn du das so siehst, dass es hier im Speziellen in der Ausstellung in Fragestellung ist, weil was uns, glaube ich, schon verbindet, ist, dass wir jetzt keine politischen Künstler sind. Ich glaube, das ist auch fernweg. Es geht jetzt ja nicht um Statements oder so, sondern es geht auch ganz oft in die Hose sowas. Aber was wichtig ist, glaube ich, ist eben eine Haltung zu haben. Und das, aber nicht nur als Künstler, jeder sollte Haltung haben. Ja, und das ist ja ein Problem heutzutage ein bisschen. Das ist, aber man kann die sich, glaube ich, besser leisten als Künstler. Oder sollte man. Und ich glaube, das funktioniert so ganz gut.
Ja, ja. Ich hätte das auch keineswegs so gemeint, dass ich vor einer politischen Veranstaltung halte. Mitnichten. Aber es geht doch um sozusagen eine subtile Reflexibilität im Umgang zum Beispiel mit Dingen wie Begehren und Bild und so weiter, dass ich halt systematisch von Image-Kommunikation beispielsweise darum unterscheide. Mehr habe ich damit eigentlich gar nichts sagen wollen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eure Werke in genügendem Ausmaß präsentiert haben. Vielleicht möchtest du auch noch was zeigen. Ne? Also, was mir auch aufgefallen ist, dass du skulptural auch ein bisschen arbeitest. Ne? Es gab so diese, ich weiß nicht, möchtest du die Gelegenheit noch beim Shop übergreifen und was zeigen? Oder?
Sollen wir vielleicht lieber genau das Publikum jetzt mit einbeziehen? Und Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen. Ja, das ist ganz gut, weil das ist, glaube ich, die atypischste. Also ich meine, das ist so ein Moment, das gab es schon ein paar Mal, dass ich so hängende Skulpturen oder Mobiles hatte, die irgendwie so in ihrer Oberflächenbeschaffenheit so eine verschiedene Assoziation da so zulassen, ob das dann auch von Schiffscontainern sind oder von einem Raumschiff aus dem Original Blade Runner. Oder, aber im Grunde ist es einfach so symbolisch, eher so ein Moment, ein verpasster Moment von irgendetwas, von einem dystopischen Moment, dass da irgendwas kollabiert ist, was man aber schon wieder verpasst hat. Das ist eher eben dieser FOMO-Gedanke, dieses Fear of Missing Out, was ja so auch so ein Internet-Moment ist, dass man immer die Angst hat, vergessen oder etwas verpasst zu haben. Und das ist einfach vielleicht ein inhärentes Verpassen, weil es ist passiert, was immer da passiert ist. Vielleicht. Irgendwie.
Ja, dann bedanke sich der Kassel Kunst vor allem sehr an die Kollegen. Ich bin zu verweilen und unter anderem das Gespräch mit der Künstlerin und den Künstlerinnen zu suchen und überhaupt mit einem ins Gespräch zu kommen. Und wir hoffen, Sie beiden Kassel Kunst vor allem begrüßen zu können. Thank you.